Der sterbende Tambour und sein Gebet. Die Amputation. Während des letzten amerikanischen Krieges diente ich als Stabsarzt in der Armee der Vereinigten Staaten. Nach der Schlacht von Gettysburg lagen in unserem Lazarett viele Hunderte von Verwundeten, von denen ich 28 sofort amputieren musste. Einigen mussten sowohl Arme als Beine abgenommen werden. Unter diesen Letzteren war ein Jüngling namens Karl Kohlson, welcher nur 3 Monate gedient hatte und, da er zum eigentlichen Felddienst noch zu jung gewesen, als Tambour eingereiht worden war. Als ihn mein Assistenzarzt und einer der Wächter vor der Amputation chloroformieren wollten, weigerte er sich entschieden, dies geschehen zu lassen. Als der Wärter ihm sagte, dass dies so vom Arzt angeordnet worden sei, antwortete er kurz: »Bitte lass den Doktor zu mir kommen.« An sein Lager tretend, sagte ich: »Junger Mann, warum wollen Sie sich nicht chloroformieren lassen? Als ich Sie auf dem Schlachtfelde fand, waren Sie so schwach, dass ich es kaum für der Mühe wert hielt, Sie aufzuheben. Aber als Sie Ihre großen blauen Augen aufschlugen, sagte ich mir, vielleicht hat er noch eine Mutter daheim, welche in diesem Augenblick an Ihren Sohn denkt. Da ich Sie nun nicht auf freiem Felde sterben lassen wollte, ließ ich Sie bis hierher bringen, aber nun haben Sie so viel Blut verloren, dass Sie zu schwach sind, um die Operation ohne Narkose zu überstehen. Deshalb tun Sie besser, sich chloroformieren zu lassen.« Da legte er die Hand auf die meinige und sagte mir ins Gesicht blickend: »Herr Doktor, ich habe eines Sonntagsnachmittags in der Kinderschule, als ich noch 10 Jahre alt war, mein Herz dem Herrn Jesus gegeben. Schon damals lernte ich, ihm zu vertrauen, und ich habe ihm seit jener Zeit immer vertraut und glaube, ich darf ihm auch jetzt vertrauen. Er ist meine Kraft und meine Stütze. Er wird mir auch beistehen, wenn Sie mir Arm und Bein abnehmen.« Hierauf fragte ich ihn, ob er mir denn erlauben wollte, ihm etwas Branntwein zu reichen. Wiederum sah er mir ins Gesicht und sagte: »Herr Doktor, als ich erst etwa 5 Jahre alt war, kniete meine Mutter eines Tages neben mir nieder, schlug ihren Arm um meinen Nacken und sagte: „Karl, ich will jetzt für dich zum Herrn Jesus beten, dass nie ein Tropfen geistigen Getränkes über deine Lippen komme. Dein Vater starb als Trunkenbold. Ich habe Gott gelobt, dich, wenn er dazu Gnade gibt, so zu erziehen, dass du junge Leute stets vor diesem bitteren Kelche warnen möchtest.« So sprach und betete meine Mutter, und ich bin jetzt 17 Jahre alt, aber ich habe nie stärkeres Getränk gekostet als Kaffee und Tee. Und wollten Sie mich jetzt, da ich aller Wahrscheinlichkeit nach bald vor Gottes Angesicht trete, mit Branntwein auf den Lippen zu ihm senden?« Nie werde ich den Blick vergessen, den der Jüngling mir zuwarf. Zu dieser Zeit war mir Jesus noch verhasst, aber ich musste dieses Jünglings Treue gegen seinen Retter ehren. Seine Liebe und sein festes Vertrauen zu ihm mussten mein Herz rühren. Ich tat daher für diesen Jungen, was ich niemals für irgendeinen anderen Soldaten getan. Ich fragte ihn nämlich, ob er seinen Geistlichen wünschte. »Ja, bitte, Herr Doktor«, war die Antwort. Als der Feldprediger kam, erkannte er den Jüngling. Er hatte ihn oft in den Gebetsversammlungen gesehen. Seine Hand ergreifend, äußerte er teilnehmend: »Armer Karl, wie schmerzt es mich, Sie so wiederzufinden!« »Oh, es geht mir gut«, entgegnete der Verwundete. »Der Arzt bot mir Chloroform an, aber ich habe es abgewiesen. Dann wollte er mir Branntwein zu trinken geben, aber ich nahm auch diesen nicht. Und wenn nun mein Heiland mich ruft, so kann ich seinen Ruf mit klarem Geiste folgen. Sie werden nicht sterben, Karl, sagte der Feldprediger, aber könnte ich etwas für sie tun, falls sie der Heiland doch abrufen sollte? Bitte, entgegnete der Kranke, unter meinem Kopfkissen liegt meine kleine Bibel mit der Adresse meiner Mutter. Senden Sie ihr bitte das Buch und teilen Sie ihr mit, dass seit der Stunde, in der ich von der Heimat schied, nicht ein Tag verging, weder während des Marsches, noch auf dem Schlachtfeld, noch im Hospital, ohne dass ich einen Abschnitt in Gottes Wort gelesen und um des Herrn Segen für meine treue Mutter gefleht habe. Haben Sie sonst noch etwas auf dem Herzen, mein Junge? Fragte der Feldgeistliche weiter. Ja, bitte schreiben Sie einen Brief an den Leiter der St. Street Sonntagsschule in Brooklyn und teilen Sie ihm mit, dass ich die gütigen Worte und guten Ratschläge, welche er mir mitgegeben und seine Gebete nicht vergessen habe. Sie hätten mich in allen Gefahren der Schlacht begleitet und in meiner Sterbestunde hätte ich noch zu meinem treuen Heiland gefleht, dass er meinen lieben alten Lehrern segnen wolle. So, das ist nun alles. Dann wandte sich der Jüngling zu mir und sagte, jetzt, Herr Doktor, bin ich bereit und will, während Sie mir den Arm und Fuß abnehmen, nicht einmal stöhnen, auch wenn Sie kein Chloroform anwenden. Ich willigte ein, aber ich hatte nicht den Mut, die Operation sofort zu vollziehen. Deshalb begab ich mich zuvor in das nächste Gemach, um mich wenigstens selbst durch ein leichtes Reizmittel zur Erfüllung meiner Pflicht zu stärken. Während ich durch Karl Kohlsons Fleisch schnitt, hörte ich keinen Laut. Aber als ich dann das Instrument ergriff, um die Knochen zu trennen, nahm er den Zipfel seines Kissens in den Mund, und alles, was ich ihn äußern hörte, waren die Worte, »Herr Jesus, geliebter Jesus, sei mir jetzt recht nahe.« Er hielt sein Versprechen, er stöhnte nicht. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen, denn beständig sah ich diese sanften blauen Augen und die Worte, »Herr Jesus, geliebter Jesus, sei mir jetzt recht nahe«, klangen stets in meinen Ohren wieder. Zwischen 12 und 1 Uhr verließ ich das Lager und besuchte das Hospital, etwas, das ich nie zuvor getan, ohne ausdrücklich verlangt worden zu sein. So dringend war mein Wunsch, diesen Jüngling noch einmal zu sehen. Bei meiner Ankunft erfuhr ich durch den Wärter, dass bereits 16 der schwer Verwundeten gestorben und in das Leichenhaus gebracht worden seien. »Wie geht es Karl Kohlson? Ist er unter den Toten?« Dies war meine einzige Frage. »Nein, mein Herr«, erwiderte der Wärter, »er schläft so süß wie ein kleines Kind.« Als ich an sein Bett trat, erzählte mir eine der Pflegerinnen, dass gegen 9 Uhr 2 Mitglieder des christlichen Jünglingsvereins im Hospital die Runde gemacht hätten, um den Kranken vorzulesen und geistliche Lieder zu singen. Der Feldgeistliche, welcher die beiden Jünglinge begleitete, habe kniend an Karl Kohlsons Bett ein inniges, herzergreifendes Gebet gesprochen und zum Schluss noch mit den Jünglingen das liebliche Lied »Jesu, Heiland meiner Seele« gesungen, in welches Karl freudig eingestimmt habe. Mir war es geradezu unfasslich, wie der Jüngling nach so furchtbaren Schmerzen noch zu singen vermocht hatte. des sterbenden Karls Mahnwort. 5 Tage nach der Amputation unseres lieben Tambours wurde ich an sein Bett gerufen. An diesem Tage wurde mir, und zwar von ihm, zum ersten Mal das Evangelium verkündigt. »Herr Doktor«, sagte er, »meine Stunde ist gekommen. Ich erwarte nicht, noch einen Sonnenaufgang zu erleben, aber dem Herrn sei Dank, ich bin bereit abzuscheiden. Jedoch möchte ich Ihnen, ehe ich scheide, noch von ganzem Herzen für Ihre Güte danken, Herr Doktor. Sie sind ein Jude, Sie glauben nicht an Jesum. Aber wollen Sie nicht hierbleiben und sehen, wie ich bis zum letzten Augenblick auf ihn, meinen Heiland, vertraue?« Ich versuchte zu bleiben, aber ich vermochte es nicht. Ich hatte nicht den Mut, einen christlichen Jüngling sterben zu sehen, der so glücklich war in der Liebe zu Jesus, den ich als Jude von Kindheit an hasste. Deshalb verließ ich das Zimmer. Ungefähr 20 Minuten später folgte mir ein Wärter und fand mich in meinem Privatzimmer, wie ich das Gesicht mit beiden Händen bedeckt hielt. Er kam mit der Bitte, »Herr Doktor, Karl Coulson wünscht Sie zu sprechen.« »Ich habe ihn eben noch besucht«, entgegnete ich, »und kann nicht schon wieder zu ihm gehen.« »Aber Herr Doktor, er sagte, er müsse Sie noch einmal sprechen, ehe er sterbe.« Ich raffte mich auf, um ihn noch einmal zu sehen und ihm ein liebevolles letztes Wort zu sagen. Aber ich war fest entschlossen, mich von seinen Bemerkungen, soweit sie Jesus betrafen, nicht im geringsten beeinflussen zu lassen. Als ich in den Saal trat, sah ich, dass sein Ende sehr nahe war. Er streckte mir seine Hand entgegen und sagte, »Herr Doktor, ich habe Sie lieb, weil Sie ein Jude sind. Mein bester Freund, den ich in dieser Welt fand, war auch ein Jude.« »Wer war denn das?« fragte ich. »Jesus Christus«, erwiderte er, »zu dem ich auch Sie noch führen möchte, ehe ich sterbe. Versprechen Sie mir, Herr Doktor, dass Sie das, was ich Ihnen jetzt sagen will, niemals vergessen wollen.« Als ich ihm das Versprechen gegeben, fuhr er fort. »Vor 5 Tagen, während sie mir Arm und Bein abnahmen, betete ich zu Jesus Christus, dass er sie bekehren möchte.« Diese Worte trafen das Innerste meines Herzens. Ich konnte nicht verstehen, wie er, während ich ihm die größten Qualen verursacht habe, alles um sich her vergessen hatte und nur an seinen Heiland und an meine unbekehrte Seele denken konnte. Alles, was ich ihm erwiderte, war dies: »Ja, mein Junge, es wird alles gut werden.« Mit diesen Worten verließ ich ihn. 12 Minuten später war er entschlummert und bei Jesus, seinem Herrn. Hunderte von Soldaten starben während des Krieges in meinem Hospital, aber ich folgte nur einen einzigen zu Grabe, und dieser eine war Karl Coulson, der junge Tambour. Ich ritt 3 englische Meilen weit, um seinem Begräbnis beizuwohnen. Ich hatte ihn in eine neue Uniform kleiden und in einen Offizierssarg legen lassen, der mit einer neuen Flagge der Vereinigten Staaten bedeckt war. Dieses lieben, sterbenden Burschen Worte hatten einen bleibenden Eindruck auf mich gemacht. Ich war zu jener Zeit reich an Geld und Gut, aber ich würde jeden Pfennig meines Besitztums dafür hingegeben haben, so vor Gott getrost und glücklich zu sein wie er. Aber dieses köstliche Teil kann nicht mit Geld erkauft werden. Monatelang konnte ich die Worte des sterbenden Tambours nicht loswerden. Sie tönten mir fort und fort in den Ohren. In der Gesellschaft weltlicher Offiziere vergaß ich jedoch allmählich die Predigt, welche Karl in seiner Sterbestunde gehalten hatte. Niemals aber konnte ich seine wunderbare Geduld bei seinen heftigen Schmerzen noch sein einfältiges Vertrauen zu diesem Jesus vergessen, dessen Name zu jener Zeit für mich nichts weiter war als ein leeres Wort und eine Schmach. Der christliche Barbier. 10 lange Jahre noch stritt ich, trotzdem Gott so wunderbar durch den sterbenden Tambour zu mir geredet hatte, mit dem ganzen Hasse eines orthodoxen Juden wider Christus. Da brachte mich Gott in seinem Erbarmen aufs Neue mit einem lebendigen Christen zusammen, der das zweite Werkzeug zu meiner Bekehrung werden sollte. Diesmal war es ein gläubiger Barbier. Nach Beendigung des amerikanischen Krieges wurde ich mit der Inspektion einiger Militärhospitäler betraut. Eines Tages war ich auf dem Heimweg von einer Inspektionsreise und hatte einige Stunden Aufenthalt in New York. Nach Tisch ging ich hinunter in die Barbierstube, welche, wie nebenbei bemerkt sei, in keinem bedeutenden Gasthofe der Vereinigten Staaten fehlt, um mich rasieren zu lassen. Beim Eintritt in diese Stube war ich nicht wenig überrascht, ringsum an den Wänden 16 schön eingerahmte Bibelsprüche hängen zu sehen. Und gerade dem Stuhle gegenüber, auf dem ich Platz nehmen musste, las ich in großen Buchstaben: Bitte fluchen Sie hier nicht. Kaum hatte mich der Barbier eingeseift, als er auch schon anfing, mit mir von Jesus zu reden. Er tat dies in einer solch herzgewinnenden Weise, dass ich ihm gar nicht böse sein konnte, sondern seinen Worten sogar gespannt lauschte. Und es war mir, als stände, während er sprach, Karl Coulson, der junge Tambour, neben mir, obwohl dieser nun schon über 10 Jahre im Grabe lag. Ja, die Rede und das Benehmen des Barbiers gefielen mir so wohl, dass ich mir auch noch die Haare von ihm schneiden ließ. Auch während des Haarschneidens predigte er mir Christus und sagte, auch er sei früher weit von ihm weg gewesen. Seine Worte machten einen immer tieferen Eindruck auf mich, so dass ich ihn schließlich noch ersuchte, nur um desto länger bei ihm bleiben zu können, mir auch noch den Kopf zu waschen. Endlich aber war doch der Augenblick gekommen, um aufzubrechen. Ich bezahlte meine Schuld, dankte ihm und sagte, ich muss mit dem letzten Zuge fort. Der Barbier schien jedoch nicht ganz zufrieden zu sein. Es war ein bitterkalter Februartag und das Glatteis draußen machte das Gehen recht beschwerlich. Der gütige Barbier wusste dies und erbot sich, mich nach dem Bahnhof zu begleiten, obwohl dieser nur etwa 2 Minuten entfernt lag. Als wir beide vor der Tür waren, ergriff er mich sanft beim Arm und geleitete mich fast schweigend nach dem Stationsgebäude. Dort wandte er sich noch einmal an mich und sagte, »Geehrter Herr, Sie sind mir fremd und wundern sich gewiss, dass ich mit Ihnen über diesen mir so teuren Gegenstand so ernst geredet habe. Aber ich erkannte auf den ersten Blick, dass Sie ein Jude sind.« Nach dieser Einleitung begann er wieder, mit mir von seinem Herrn und Heiland zu reden, der für diese Welt und für die zukünftige sein bester Freund sei, und bemerkte, dass er sich gedrungen fühle und verpflichtet halte, andere, wo Gott ihm die Gelegenheit gebe, zu diesem Jesus zu führen. Ich blickte ihm hierbei ins Gesicht und sah, wie dicke Tränen über seine Wangen rollten. Es war mir unbegreiflich, wie dieser Mann, der mich vor wenigen Minuten zum ersten Mal im Leben gesehen, so tief um mich bekümmert sein konnte, dass er sogar Tränen vergoss. Ich hielt ihm meine Hand hin und sagte ihm Lebewohl. Er ergriff diese mit beiden Händen und drückte sie leise. während ihm noch die Tränen in den Augen standen, und sagte: »Ach, wenn ich Sie darum bitten dürfte und Sie mir Ihre Karte geben oder Ihren Namen nennen wollen, so würde ich Ihnen das Versprechen geben, in den nächsten 3 Monaten tagtäglich Ihrer vor Gott zu gedenken. Und möge nun mein Christus Ihnen folgen, Sie beunruhigen und Ihnen keine Ruhe geben, bis Sie ihn finden und ihn selbst kennenlernen, so wie ich ihn kennengelernt habe, als meinen kostbaren Erlöser und als den Messias, auf den die Juden warten.« Ich gab ihm wirklich meine Karte und dankte ihm für seine Aufmerksamkeit und sein Interesse für mich, fügte aber ziemlich spöttisch hinzu: »Ich fürchte, Sie haben nicht viel Aussicht, dass ich jemals ein Christ werde.« Er reichte mir nun auch seine Karte mit den Worten: »Wollen Sie mir nicht gütigst ein Kärtchen oder Briefchen schreiben, wenn Gott mein Gebet für Sie erhören sollte?« »Oh, gewiss«, sagte ich ungläubig lächelnd, schüttelte ihm warm die Hand und stieg ein, dachte aber nicht im Entferntesten an die Möglichkeit, dass Gott schon 48 Stunden später in seinem Erbarmen mir die Augen geöffnet haben würde. Seine Worte aber, das fühlte ich, hatten einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. 48 Stunden später. Die amerikanischen Eisenbahnwagen sind bekanntlich viel länger als die europäischen und haben keine Abteile, so dass im gleichen Raum etwa 60 bis 80 Personen Platz finden können. Es waren nicht so sehr viel Mitreisende in meinem Wagen und darum nicht wenige Sitze leer, aber ich glaube, dass kaum noch ein freier Sitz da war, auf den ich mich in den nächsten 10 bis 15 Minuten nicht einmal gesetzt hätte, bis ich merkte, dass sich die Aufmerksamkeit meiner Mitreisenden in hohem Grade auf mich zog. So unruhig war ich. Endlich setzte ich mich still in eine Ecke, schloss meine Augen mit dem festen Vorsatz, nun einzuschlafen. Aber ich sollte mich täuschen. Ich hatte mich gleichsam zwischen 2 Feuer gesetzt. Auf der einen Seite nahm scheinbar der Barbier von New York neben mir Platz und auf der anderen der junge Tambour. Beide redeten mit mir von Jesus, dessen Name ich noch hasste. So kam ich nicht zur Ruhe. In Washington angekommen, kaufte ich mir eine Zeitung und fast das Erste, worauf mein Auge fiel, war die Ankündigung eines christlichen Vortrages in einer mir wohlbekannten Freikirche der Stadt. Alsbald sagte eine innere Stimme zu mir: »Gehe dahin.« Ich hatte nie einer christlichen Predigt beigewohnt und würde zu einer anderen Zeit diese Stimme als vom Teufel mit Ton zurückgewiesen haben. Ich hatte nämlich Rabbiner werden sollen und gelobt, nie einen Platz zu betreten, wo man Jesum den Verführer göttlich verehrte, noch auch ein Buch zu lesen, was von ihm zeugte, und hatte bis dahin mein Versprechen wirklich treu gehalten. Nun aber war ich anders gesinnt. Es zog mich hin, die Bemerkung in der Anzeige, dass auch der christliche Gesangsverein mitwirken würde, kam mir dabei zu Hilfe. Da ich ein großer Musikfreund bin, glaubte ich, meinem Gang zum Anhören des Evangeliums wohl hiermit entschuldigen zu können. Ich ging also hin und fand den weiten Raum der Freikirche fast gefüllt. Einer der Ordner brachte mich, vielleicht im Blick auf die goldenen Epauletten auf meiner Uniform, ganz nach vorn, fast dicht vor dem Prediger, einen sowohl in Amerika als in England wohlbekannten Evangelisten. Der Gesang war vorbei und der Vortrag begann. Der Redner hatte noch nicht lange gesprochen, als ich mir sagte, dass er um mich Näheres wissen müsse. Auch schien er nur mich im Auge zu haben und mir wiederholt mit den Fingern zu drohen. Ich folgte indessen seinen Worten mit gespannter Aufmerksamkeit, und es schien mir, als ob meine beiden früheren Prediger, nämlich der gläubige Barbier in New York und der junge Tambour von Gettysburg, alle seine Worte mit Nachdruck bekräftigten. Mehr und mehr ergriff mich das Gehörte, und siehe, Tränen strahlen sich in meine Augen, die allgemach reichlich über meine Wangen rollten. Ich erschrak. Wo war ich? Was tat ich? Ich, ein orthodoxer Jude, saß zu Füßen eines christlichen Predigers und weinte Tränen über die Predigt von Christus. Ich wandte mich um und sah hinter mir eine Versammlung von 2000 Personen aus allen Schichten der Gesellschaft, die mich alle im Auge zu haben schienen. Ach, wie wünschte ich mich nun, wer weiß wohin, nur recht weit, weit von diesem Gebäude hinweg. Ich fühlte mich, als ob ich in schlechte Gesellschaft geraten sei. Ich blickte scheu um mich, denn ich war in der Stadt wohl bekannt, und nicht 5 Minuten von diesem Ort stand die Synagoge, die ich regelmäßig besuchte. Niemand sollte mich weinen sehen. Aber Gott sei Dank, er wirkte weiter in meinem Herzen, und ich ließ meinen Tränen freien Lauf. Nach Beendigung des ernsten Vortrages kündigte man zum Schluss eine Nachversammlung an, zu welcher alle Zuhörer eingeladen wurden. Ich meinerseits war jedoch froh, nun entkommen zu können, nahm die Pause wahr und erhob mich mit der größeren Mehrzahl zum Gehen. An der Tür angelangt, fühlte ich mich aber von einer Hand sanft zurückgehalten. Ich wandte mich um und erblickte eine alte Dame, die mich also anredete. »Gestatten Sie, mein Herr, ich sehe, Sie sind ein Offizier im stehenden Heere. Ich habe Sie fast den ganzen Abend im Auge behalten müssen. Wenn ich nicht irre, wirkt Gott in Ihrem Herzen. Bitte verlassen Sie das Haus nicht. Sie kamen gewiss hierher, um den Heiland zu suchen, und haben ihn noch nicht gefunden. Kommen Sie doch zurück. Ich möchte gerne mit Ihnen reden und für Sie zu Gott beten.« »Gnädige Frau«, entgegnete ich, »ich bin Jude.« »Oh, das ist einerlei«, erwiderte mir die Christin. »Jesus starb für Juden und Heiden.« Hiermit brachte sie mich wirklich in das Innere des Raumes zurück, und nach einigen weiteren Worten ersuchte sie mich, mit ihr zum Gebete niederzuknien. »Gnädige Frau«, versetzte ich, »das ist etwas, was ich nie tue und nie tun werde.« Frau Young, so hieß, wie ich später vernahm, diese ernste Seele, blickte mir darauf ruhig ins Gesicht und sagte, »Geehrter Herr, mein Jesus ist ein so liebevoller und mächtiger Heiland, dass ich fest glaube, er kann Sie auch stehend bekehren. Und so will ich jetzt niederknien und für Sie zu ihm flehen.« Sie kniete demgemäß hin und ergoss sich in einem solch inbrünstigen, kindlichen Gebet für mich, dass ich wie gelähmt dastand. Ich schämte mich vor mir selber, dass ich stehen bleiben konnte, während die alte Dame auf ihren Knien lag und so flehentlich für mich betete. Mein ganzes vergangenes Leben zog wie im Gericht an meinem Geiste vorüber. Ich hätte in die Erde sinken mögen. Als sie sich erhob, reichte sie mir die Hand so herzlich wie eine Mutter und sagte, »Wollen Sie nicht heute Abend, ehe Sie sich zur Ruhe begeben, zu Jesus beten?« »Gnädige Frau«, entgegnete ich kurz, »ich werde zu meinem Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten, aber nicht zu Jesus.« »Gott segne Sie, entgegnete die gute Alte, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist meines Christus und ihr Messias. Ich aber wandte mich von ihr ab und sagte nur noch, Gute Nacht, und ich danke Ihnen für Ihre Güte, verließ das Haus und ging langsam heim. Auf dem Wege zu meiner Wohnung schwirrte mir fast der Kopf von der Begebenheit der letzten Stunde. Warum, so fragte ich mich, sind überzeugungstreue Christen so sehr besorgt um mich, der ich ihnen doch ganz fremd bin? Ja, um jedermann, sei er Jude oder Nichtjude. Warum lag ich dem sterbenden Tambour von Gettysburg selbst in seiner größten Qualstunde so sehr am Herzen? Und warum interessierte sich der gläubige Barbier in New York so sehr für mich? Warum sprach der Prediger heute Abend so eindringlich zu mir, als hätte er nur mich vor sich? Weshalb folgte mir die gute Alte zur Tür und hielt mich zurück? Es muß sie doch eine Liebe dazu drängen, die ich nicht kenne und die sie in Jesus besitzen, der mir noch fremd ist, ja, den ich noch verachte. Ich fühlte mich, je länger ich darüber nachdachte, desto unglücklicher. Zugleich fasste mich ein herzliches Verlangen, diesen Jesus kennenzulernen. Unwillkürlich beschleunigte ich meine Schritte, denn ich war fest entschlossen, mich heute Nacht nicht zur Ruhe zu begeben, ehe ich wenigstens einige Gewissheit darüber erlangte, ob die Lehre Jesu Christi göttliche Wahrheit sei oder nicht. Zu Hause angelangt, fragte mich meine Gattin, eine orthodoxe Jüdin beunruhigt, ob mir etwas fehle und wo ich herkomme, denn Aufregung konnte ihr nicht verborgen bleiben. Ich antwortete ausweichend, »Bitte, liebe Frau, frag mich jetzt nicht. Ich habe eine höchst wichtige Sache zu erledigen und muss allein sein.« Mit diesen Worten zog ich mich in mein Studierzimmer zurück, schloss hinter mir zu und begann, indem ich mich, wie ich es stets getan, mit dem Gesicht nach Osten wandte, zu beten. Je länger ich aber betete, desto elender fühlte ich mich. Was war es? Darüber konnte ich mir aber keine Rechenschaft geben. Mehrere Weissagungen aus dem Alten Testamente, die mich stets tief interessiert hatten, brachten mich in noch größere Verwirrung, und in meinem Gebet fand ich keine Befriedigung. Es war eine bitterkalte Nacht und mein Zimmer nicht geheizt, aber vielleicht nie in meinem Leben bin ich so in Schweiß gebadet gewesen wie in jener kalten Winternacht. Ich wusste mir keinen Ausweg. Gern wäre ich auf meine Knie gesunken und hätte zu Jesus gebetet, wie ich es heute gesehen hatte. Aber ich fürchtete, dann verraten und verkauft zu sein, wenn ich etwa meine Knie vor einem Verführer gebeugt hätte. In diesem Augenblick fielen mir meine Gebetsriemen, die an der Wand hingen, in die Augen. Seit meinem 13. Jahr war kein Tag vergangen, die Sabbate und die Festtage ausgenommen, wo ich sie nicht gebraucht hätte. Sie waren mir lieb und teuer. Ich nahm sie herunter und betrachtete sie. Indem ich sie nun anblickte, fuhr mir plötzlich die Bibelstelle 1. Mose Kapitel 49 Vers 10 durch den Sinn. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorchen. Zwei andere Weissagungen noch, die ich oft gelesen und überdacht, kamen mir fast in demselben Augenblick mit gleicher Macht ins Gedächtnis, nämlich Micha Kapitel 5 Vers 2. Und du, Bethlehem, Ephrata, bist mitnichten klein unter den Tausenden von Juda. Aus dir wird hervorkommen, der Herrscher sein wird in Israel, und dessen Ausgänge von alters, von den Tagen der Ewigkeit her sind. Die andere Weissagung ist die bekannte aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Darum wird der Herr euch selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und seinen Namen nennen Immanuel. Unter dem Gewicht dieser Stellen, die ich nicht abzuweisen vermochte, schrie ich zu Gott: O Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du weißt, es ist mir wirklich um die Wahrheit zu tun. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, so offenbare ihn mir heute Abend, so werde ich ihn als meinen Messias annehmen. Kaum hatte ich dies gesagt, als ich auch, fast ohne zu wissen, was ich tat, meine Gebetsriemen hinwarf und niederkniete, und zum ersten Mal in meinem Leben zu Jesus zu beten. Ich werde dieses Gebet nie vergessen. Ich flehte: O Herr Jesus Christus, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du der Heiland der Welt bist, wenn du der Messias Israels bist, auf den wir Juden noch warten, und wenn du Sünder retten kannst, wie die Christen sagen, dann rette mich, denn ich bin ein Sünder, und ich will dir geloben, dir alle Tage meines Lebens zu dienen. Aber mein Gebet schien nicht höher zu steigen als bis zur Zimmerdecke, was ja auch nicht zu verwundern war, da ich mit meinen vielen Wenn gleichsam mit Jesu einen Handel eingehen wollte. Etwa eine halbe Stunde später lag ich jedoch im Gebet auf meinen Knien, während mir der Schweiß in dicken Tropfen über das Gesicht lief. Ich legte meinen glühend heißen Kopf gegen die kalte Wand, um ihn zu kühlen. Ich seufzte und flehte, aber ich fand immer noch keinen Frieden. So stand ich auf und ging in meinem Zimmer auf und ab. Auch der Versucher machte neue Anstrengungen und flüsterte mir ein: Du bist schon zu weit gegangen. Was hast du mit Jesus zu tun? Weshalb hast du auf deinen Knien gelegen? Und ich fühlte mich durch die Macht der Gewohnheit wieder zu meinen Gebetsriemen hingezogen, die einen fast magnetischen Einfluss auf mich ausübten, obwohl ich sie durch das Hinwerfen so sehr entweiht hatte. Gottes Geist aber zog mich wieder zum Gebet zu Jesu Christo. So verbrachte ich die Nacht abwechselnd im Gebet auf meinen Knien und im Auf- und Abgehen in meinem Zimmer. Gegen 2 Uhr morgens wurde es hell in mir. Ich konnte durch Gottes Gnade nun glauben und erkennen, ja, es in meiner Seele fühlen, dass Jesus Christus wahrhaftig der Sohn Gottes und der verheißene Messias sei. Nunmehr beugte ich meine Knie zum Gebet, diesmal voll Dank und Anbetung, denn mein Herz floss über von Friede und Freude, wie ich solche nie zuvor in meinem Leben empfunden hatte. Ich war bekehrt und gerettet und wusste nun, dass Gott durch Christum mir meine Sündenschuld getilgt und mich zu sich gebracht hatte. Ich verstand nun auch, dass vor Gott weder Vorhaut noch Beschneidung etwas ist, sondern eine neue Schöpfung. Du und dein Haus, Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31. Mit überströmender Freude erhob ich mich von den Knien und eilte ins Schlafzimmer meiner lieben Gattin, um ihr mein eben gefundenes Glück kundzutun. Sie hatte sich schon zur Ruhe begeben, aber das Licht brennen lassen. Ich fiel ihr um den Hals und weckte sie durch viele Küsse aus dem Schlafe. »Frau, Frau«, rief ich habe den Messias gefunden.« Sie schien ärgerlich zu sein, wehrte mich ab und sagte: »Wen hast du gefunden?« »Jesus Christus, meinen Messias und Erretter«, war meine laute, freudige Antwort. Als einzige Antwort hierauf sprang meine Frau auf, warf sich in ihre Kleider und hatte, obwohl es 2 Uhr morgens und bitterkalt war, wohl in weniger als 5 Minuten das Haus verlassen. Sie eilte zu ihren Eltern, die uns gegenüber wohnten. Ich folgte ihr nicht, sondern beugte meine Knie zu Gott, dass er doch auch ihre Augen öffnen möchte, wie er sie mir geöffnet hatte. Und dann begab ich mich zur Ruhe. Am folgenden Morgen ließen meine Schwiegereltern meine beiden Kinder abholen. Sie durften mich jetzt nicht mehr Vater nennen, wie meine Gattin mich nicht mehr ihren Mann nennen durfte, wenn sie nicht aus der Synagoge gestoßen und verflucht werden sollte. 5 Tage nach meiner Bekehrung erhielt ich vom Generalstabsarzt Befehl, eine Inspektionsreise nach dem Westen anzutreten. Ich gab mir nun die erdenklichste Mühe, bei meiner Frau und meinen Kindern einen Abschiedsbesuch machen zu dürfen, aber vergeblich. Ich wurde abgewiesen und trat traurigen Herzens meine weite Reise von 1300 englischen Meilen an, ohne die meinen, die ich so innig liebte, nochmals gesehen zu haben. 54 Tage blieb ich von zu Hause fort, und meine Frau hat in aller Zeit nicht einen Brief von mir gelesen, obwohl ich Tag für Tag einen Brief an sie absandte. Ich flehte viel zum Herrn. Er wolle doch ihr Herz neigen, dass sie nur einen meiner Briefe öffnen und lesen möchte, denn in allen hatte ich ihr Christum verkündet. Und ich hoffte, dass sie dann über manches, was sie gegen mich gesagt und getan hatte, nachdenken würde. Gott erhörte mich auch, wenn auch auf wunderbare Weise. Wahrlich, an Mitteln und Wegen fehlt's ihm nicht. Der Ungehorsam meiner Tochter, meines Lieblings, die sich aber auch von mir abgewandt hatte, war die Ursache, dass meine Frau bekehrt wurde. Meine Tochter träumte nämlich in der 53. Nacht nach meinem Weggang, sie hätte mich sterben sehen und war daher, da sie mich noch immer sehr liebte, in großer Unruhe. Sie nahm sich vor, am nächsten Morgen den Briefträger an der Tür zu erwarten und meinen Brief still zu sich zu nehmen und zu lesen. Das tat sie dann auch. Sie nahm am nächsten Morgen einen Brief in Empfang, verbarg ihn im Kleid, eilte auf ihr Zimmer und las ihn bei verschlossener Türe. Der Inhalt machte sie im höchsten Grade unruhig. Sollte sie schweigen? Traurig, mit verweinten Augen, kam sie von ihrem Zimmer herunter und die Mutter fragte sie: »Was hast du?« »Mama«, sagte sie, »ich bin ungehorsam gewesen. Willst du nicht zürnen, wenn ich dir alles sage?« »Was ist, mein Kind?« entgegnete ihr die Mutter. Jetzt nahm meine Tochter meinen Brief hervor, erzählte ihr ihren Traum und fügte dann hinzu: »Ich habe Papas Brief von heute Morgen geöffnet und gelesen und kann nicht mehr glauben und glaube es nicht mehr, dass Papa ein böser Mann ist. Mag es sagen, wer da will. Da, Mama, bitte lies.« Die Mama nahm ihr schnell den Brief ab und verschloss ihn schweigend in ihr Pult. Am Nachmittag schloss sie sich ab und las den Brief. 5-mal las sie ihn, ehe sie ihn hinlegte. Je länger sie ihn aber las, desto unglücklicher fühlte sie sich. Nun war die Reihe an ihr zu weinen. Ins Wohnzimmer zurückgekehrt, wurde sie alsbald gefragt: »Mama, was ist mit dir? Du hast geweint.« »Kind«, sagte sie zu meiner Tochter, »das Herz will mir brechen. Ich muss mich zu Bett legen.« Die Großmutter kam und brachte ihr eine Tasse Tee, aber der konnte ihr nicht viel helfen. Dann wurde schnell der Arzt geholt, der auch alsbald kam und Mittel verschrieb, aber auch diese hatten keine Wirkung. Am liebsten wäre meine Frau allein gewesen, denn sie wusste, dass ihr die Hilfe von dieser Seite nicht kam. Sie hatte sich vorgenommen, sobald sie allein sei, ihre Knie vor dem Herrn zu beugen, wie ich es getan hatte. Erst nach 11 Uhr aber ging die Schwiegermutter weg. Nun beugte meine Frau im Namen Jesu ihre Knie im Gebet zu Gott um Licht und Frieden. Und siehe, der Herr schenkte in seiner Gnade ihrem Herzen bald, was sie begehrte. Sie konnte sich Jesu Christi, ihres Gottes und Heilandes, freuen. Am folgenden Morgen ging mir in der Ferne folgendes Telegramm zu. Lieber Gatte, komm sofort heim. Ich glaubte, du seiest im Irrtum, ich im Recht, aber es war umgekehrt. Dein Christus ist mein Messias, dein Jesus mein Heiland. Heute Nacht hat der Herr Jesus, während ich zum ersten Mal im Leben auf den Knien lag, meine Seele errettet. Welch ein Jubel, als ich dieses Telegramm erhielt. Mir war, als liege mir an der ganzen Welt nichts mehr. Und, ohne meine Arbeit zu vollenden, eilte ich mit dem ersten Schnellzug zurück. Ich hatte meine Rückkehr telegrafisch gemeldet und fand meine Gattin freudestrahlend vor der Haustür, mich erwartend. Als ich aus dem Wagen stieg, lief sie mir entgegen, umhalste und küsste mich. Drüben aber, uns gegenüber, öffnete sich auch die Haustüre und die armen Schwiegereltern traten auf die Schwelle und fluchten uns. 10 Tage, nachdem der Herr meiner teuren Gattin das Herz aufgetan, fand auch meine Tochter Frieden in Jesus. Sie ist heute die Gattin eines Dieners am Evangelium und seine Mitarbeiterin im Weinberg des Herrn. Mein einziger Sohn, ach, wollte Gott, dass ich von ihm gleich Erfreuliches melden könnte, hatte von seinen Großeltern das Versprechen erhalten, ihr ganzes Vermögen zu erben, wenn er uns nie mehr Vater und Mutter nennen wollte. Und er hat bis dahin in Feindschaft gegen uns verharrt. 1 Jahr und 9 Monate nur noch lebte meine Gattin nach ihrer Bekehrung. Dann nahm sie der Herr zu sich. Auf ihrem Sterbebette hätte sie noch gern ihren Sohn gesehen. Wir schickten wieder und wieder nach ihm, aber er kam nicht. Ein Prediger aus der Stadt ging zu ihm mit seiner Gattin, um ihn zu seiner sterbenden Mutter einzuladen. Aber mit harten, entsetzlichen Worten wies er sie ab. An einem Donnerstagabend bat mich meine Frau, eine Anzahl von Brüdern und Schwestern in Christo zu ihr zu laden. Sie fühlte ihr Ende nahen. Etwa 40 kamen. Auf die Bitte der Heimgehenden stimmten wir mit ihr das Lied an, Jesus, Heiland meiner Seele. Als wir den Vers sangen, nur Christus, du bist mein Begehr, sagte sie mit schwacher, noch klarer Stimme, ja, er ist alles, was ich habe und was ich brauche. So komme, hochgelobter Jesus, und nimm mich heim. Hiermit entschlief sie sanft in ihm. Sie war vom Glauben zum Schauen gelangt, war nun daheim bei Jesus. Wie süß und herrlich, bei ihm zu sein, auf immer da. Mein Sohn kam nicht zum Begräbnis und nannte sie nicht wieder Mutter, noch auch mich Vater. 3-mal fuhr ich von Amerika nach Deutschland, wohin später mein Sohn gegangen war, um mit ihm zu reden und ihn mit mir und seiner Schwester zu versöhnen. Aber umsonst, er wich mir aus, er wollte mich nicht mehr sehen. Umso mehr aber flehten wir zu Gott, dass er ihn erretten und ihn in Jesus, das Lamm Gottes, erkennen lassen möchte, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Bei einem 4. Besuch aber in Deutschland im Juli 1887 war es mir vergönnt, ihn zu sprechen. Bei der Erinnerung an seine Mutter und an sein Tun vergoss er Tränen und sprach, der Mutter Grab in Amerika aufzusuchen, sowie auch seine Schwester. An meine alte Mutter, die auch in Deutschland lebte, hatte ich gleich nach meiner Bekehrung geschrieben und ihr gemeldet, wie Gott mich den wahren Messias habe finden lassen. Wie hätte ich auch diese gute Botschaft vor ihr verbergen können? Ich rief wie einst der Psalmist: Kommt herzu und hört, ihr alle, die ihr Gott fürchtet, und ich will euch kundtun, was Gott an meiner Seele getan hat. Und für meine Mutter hegte ich besondere Hoffnung, dass sie mir, ihrem Ältesten von 14 Kindern, glauben würde. Doch, ach, ich sollte mich täuschen. Lange, lange antwortete die Mutter nicht. Endlich brachte der Briefträger den ersehnten Brief mit dem deutschen Postzeichen. Ich lief damit zu meiner damals noch lebenden Frau und rief: Frau, endlich ist er da! Aber wie erschrak ich, als ich den kurzen Brief überflog. Er enthielt nämlich meiner Mutter Fluch. Dies hatte ich nicht erwartet. Die Trennung von meiner Frau und meinen Kindern hatte mich tief gebeugt, doch bei weitem nicht so niedergedrückt wie diese Verstoßung und der Fluch meiner Mutter. Der Herr aber gab mir das Wort zum Trost: Denn hätten mich Vater und Mutter verlassen, so nehme doch der Herr mich auf. Psalm 27, Vers 10. Meine teure Mutter starb nicht lange nachher und, wie mir gesagt wurde, war das letzte Wort, das ihre sterbenden Lippen aussprachen, mein Name, Max. Es ist nun Oktober 1887, da ich diese letzten Zeilen als Nachtrag schreibe. Mit Freude und innigem Dank darf ich darin die Bekehrung meines Sohnes melden, schon vor meinem Zusammentreffen mit ihm im Juli diesen Jahres hatte der Herr und Heiland an seiner Seele gewirkt und sein Herz beunruhigt. Denn zum ersten Mal nach einer Zeit von 14 Jahren nannte er mich wieder Vater und weinte bitterlich. Wir reisten einige Tage in Deutschland zusammen und redeten viel miteinander. Er beklagte besonders, dass er seine Mutter nicht mehr auf dem Sterbebett besucht habe, und drückte sein Verlangen aus, sie doch im Himmel wiederzusehen. Dann reiste er allein nach Amerika zurück, wo er am Montag, den 15. August, seine Schwester, von der er 14 Jahre getrennt gewesen, wieder sah. Am folgenden Freitag gingen beide zum Grabe der Mutter, und noch an demselben Abend schrieb mir meine Tochter, dass sein Herz am Grabe fast gebrochen sei vor Schmerz und Kummer, und schloss mit den Worten: Lieber Vater, Gott sei gepriesen, der Bruder erkennt, dass er ein verlorener Sünder ist, und mein Mann und ich, wie etliche Christen, beten viel um seine Bekehrung. Am Freitag, den 26. August, ging mein Sohn wieder zum Grabe seiner Mutter, diesmal aber allein. Dort hat ihm Gott in seinem unendlichen Erbarmen Frieden und Vergebung seiner Sünden geschenkt, im Glauben an Jesum Christum. Freudig eilte er heim, um seiner Schwester die frohe Kunde zu bringen, und schrieb es mir auch noch an demselben Abend. Auch seine Schwester schrieb es mir, ohne sein Wissen, und beide Briefe erreichten mich zugleich. Mein Gebet zu Gott ist, dass es mir noch vergönnt sein möge, meinen Sohn, der so lange dem Herrn widerstrebte, das köstliche Evangelium von Jesu Christo, seinem Erlöser, predigen zu hören. Denn, so wie er schreibt, gedenkt er, in das Werk des Herrn einzutreten, um sein Evangelium zu verkündigen. Nachdem ich von der wunderbaren Gnade Gottes gegen mich und mein Haus hier ein wahres Zeugnis ablegen durfte, muss ich noch hinzufügen, dass es mir vergönnt gewesen ist, anderthalb Jahre nach meiner Bekehrung mit der Mutter von Karl Coulson, jenem treuen Tambour von Gettysburg, zusammenzutreffen. Es war in einer Gebetsversammlung in der Stadt Brooklyn, der ich als Unbekannter beiwohnte. Dort erzählte eine ältere Christin, sie sei leidend und wohl zum letzten Mal hier. Sie freue sich aber, heimzugehen, wo sie auch ihren Sohn bei Jesum wiederfinden würde. Denn, sagte sie, er kämpfte nicht nur für sein Vaterland, sondern war auch ein Kriegsmann Jesu Christi. Er wurde in der Schlacht von Gettysburg verwundet und fiel in die Hände eines jüdischen Doktors, der ihm seinen rechten Arm und sein rechtes Bein abnahm. Aber 5 Tage nach der Amputation starb er. Der Feldprediger schrieb mir dies und übersandte mir seine Bibel. In diesem Brief wurde mir mitgeteilt, dass er in seiner Sterbestunde den jüdischen Doktor rufen ließ und ihm sagte: Herr Doktor, ehe ich sterbe, will ich Ihnen sagen, dass ich vor 5 Tagen, als Sie mir Arm und Bein abnahmen, zum Herrn Jesus Christus für Sie gebetet habe. Er möge Sie bekehren. Sobald ich diese Worte gehört, konnte ich nicht mehr still sitzen bleiben. Ich stand auf, ging auf die gute alte Frau zu, reichte ihr die Hand und sagte: Gott segne Sie, geliebte Schwester. Jenes Gebet Ihres Sohnes hat Gott gehört und er hört. Ich bin jener jüdische Doktor, für den Ihr Karl gebetet hat, und sein Heiland ist jetzt auch mein Heiland.